Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
DRS 2, Sie hören Reflexe. Mein Name ist Franziska Bethke. Heute reisen Sie mit mir nach St. Gallen. Dort habe ich in einem Kämmerchen unterm Dach des Kunstmuseums den österreichischen Bildhauer Erwin Wurm getroffen. Wobei, Bildhauer. Kaum ein Bildhauer hat das klassische Verständnis von Bildhauerei in der letzten Zeit so gründlich auf den Kopf gestellt wie Erwin Wurm. Aber österreichisch, das stimmt. Erwin Wurm kam 1954 auf die Welt und lebt heute in Wien. Jetzt ist er auf Tournee. Eine große Überblicksausstellung rollt seit Monaten durch ganz Europa. Zurzeit macht sie in St. Gallen halt. The Artist Who Swallowed the World, der Künstler, der die Welt verschluckt hat, heißt die Ausstellung. Ich wollte von Erwin Wurm wissen, ob er die Welt, die er verschluckt hat, schon verdaut hat.
Naja, das mit Verdauungsprobleme bekommen dadurch. Die Welt ist, ich meine, das ist ja ein Synonym für das, was der Künstler eigentlich macht. Wir bearbeiten ja, oder ich bearbeite zumindest meine Zeit und die Welt oder die meine Zeit und meine Umgebung. Das heißt, letztendlich die Welt, die, in der ich lebe, die ist Material und Ausgangspunkt für meine Überlegungen. Ich meine, das ist halt ein Bild dafür ist, dass der Künstler die Welt verschluckt in gewisser Weise, weil er sie halt aufnimmt und verdaut und wiedergibt.
Wie ist es denn dazu gekommen, dass Sie dieses Sprachbild dann in eine Skulptur zum Beispiel auch übersetzt haben?
Naja, weil relativ häufig in meiner Arbeit Dinge vorkommen, die vordergründig einfach und plakativ wirken und ausschauen, wie das dicke Haus oder das dicke Auto, und das aber unter Umständen einen besonderen Reiz hat. Mich hat aber speziell an dieser Arbeit interessiert der Wissenschaftsstreit. Das ist ja eine zweiteilige Arbeit. Die eine heißt ja der Künstler, der die Welt verschluckt hat, und die andere heißt der Künstler, der die Welt verschluckt hat, als sie noch eine Scheibe war. Und da geht es ja natürlich um diese Wissenschaftsstreit, Wissenschaftsgläubigkeit und all diese Dinge. Und das ist natürlich eine, da möchte ich Parallelitäten gezogen sehen zur Gegenwart. Und also eine kritische Haltung einfordern gegenüber diesen Vorstellungen von Welt und von Wissenschaft.
Aber ist es auch eine Auseinandersetzung mit diesem vielleicht auch ein bisschen abgegriffenen Bild vom Künstler, der sich eben so die Welt einverleibt und der dann so einen Kommentar zur Welt
hat? Na klar, ich bediene mich ja oft dieser Plattitüden und abgegriffenen Formeln und Floskeln, und mit denen hantiere ich, weil sie eben Verkürzungen sind, aber diese Verkürzungen doch sehr viel an Vorstellungskraft und in gewisser Weise relative Wahrheit beinhalten, und damit spiele ich und hantiere gerne.
Diese Skulptur, die eben diesen Titel trägt, der Künstler, der die Welt verschlungen hat, die ist jetzt hier in St. Gallen nicht zu sehen.
Nein.
Das ist eine ziemlich monumentale Skulptur, die einen Menschen zeigt, der eben eine Kugel verschluckt hat und der dadurch so aufgebläht ist, dass er eigentlich eher wie ein Ballonmännchen vielleicht aussieht, mit einem ganz winzig kleinen Gipsköpfchen dann. Wissen Sie eigentlich, ob die Leute über ihre Arbeiten lachen?
Also ich weiß, dass Leute über die Arbeiten lachen. Der Einstieg ist auch relativ häufig durch den Humor erfahrbar. Und wenn man sich aber die Dinge anschaut, es gibt verschiedene Ebenen, es gibt verschiedene Einstiegsebenen. Eine ist eben der Humor. Humor ist aber nicht das Hauptaugenmerk oder das Hauptinteresse in meiner Arbeit oder das Hauptmerkmal, sondern der Hintergrund ist immer ein anderer. Der Hintergrund ist immer nicht lustig und der hat mit den Alltagsbedingungen bzw. Realitäten zu tun, mit denen wir alle kämpfen. Humor ist halt ein Mittel, Leute heranzulocken und heranzubekommen. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite verwende ich den Humor auch oft, weil ich sehr viel mit Comicstrips arbeite, auch mit Science-Fiction arbeite, also mit quasi schon gesiebten oder schon bearbeiteten Realitäten. Und das ist ungeheuer spannend.
Das heißt, der Humor ist mehr sowas wie ein Lockstoff für Sie?
Also es sind zwei Dinge, nicht? Erstens mal, glaube ich, hat das mit meinem Charakter und mit meiner Art zu tun, die Welt zu sehen. Ich habe gelernt, schwere Dinge und ernste Dinge durch den Humor ertragbar zu machen. Mir ist sehr viel Unangenehmes passiert, also schreckliche Dinge. Meine Eltern sind früh gestorben an Krebs und so weiter. Und um das sozusagen über das hinwegzukommen, habe ich mir halt so ein Mittel angewöhnt. Diese Art von Umgang halt instrumentalisiert. Das ist das eine, und das andere habe ich jetzt vergessen. Was war die Frage nochmal?
Erwin Wurms in sich geschlossener Kosmos von absonderlichen Erscheinungen, Situationen und Verhaltensweisen unterhält, verführt und beeindruckt durch Witz, Erfindungs- und Bildkraft.
Ein amerikanischer Kritiker hat mal geschrieben, der Humor ist ja nicht, das ist oft nicht ein Humor, sondern das ist oft ein Horror. Und es ist je nach Perspektive, wie es angelegt ist. Wir lachen ja auch meistens, wenn sich jemand anstößt oder wehtut oder wenn jemandem etwas passiert. Das zeigt ja auch sehr viel über uns selbst oder unsere Art der Gesellschaft, über Dinge, quasi worüber wir lachen können oder was wir witzig finden. Also wie gesagt, der Humor ist nicht lieb, nett und brav, sondern der hat etwas Peißendes, genau. Und das Nächste ist, mich interessiert es halt schon, über schwere Themen auch zu arbeiten. Und schwere Themen, wenn man diese ernst nimmt, gleiten die sehr, sehr oft in der Kunst ins Pathos ab. Und das möchte ich vermeiden, das will ich nicht, ich mag Pathos nicht und daher versuche ich halt diesen Weg zu gehen.
Sie gelten ja aufgrund Ihres großen Erfolgs auch als einer der populäreren Künstler in diesem doch sonst etwas hermetischen Feld der zeitgenössischen Kunst. Ist es Ihnen wichtig, dass Leute, die sonst vielleicht eher nicht ins Museum gehen würden, sich Ihre Sachen anschauen?
Mich hat es immer interessiert, für ein breiteres Publikum, für ein breiteres Feld zu arbeiten und nicht nur für den eingefleischten Kunstbetrieb. Der schien mir sehr marginal und nicht so. Ich meine, auch klar, auch erstrebenswert. Das ist ja mein Feld, in dem ich arbeite. Das ist ja meine Disziplin. Und klar möchte ich da auch Bestätigung erfahren. Aber ich finde auch, es gibt Möglichkeiten und Mittel, auch darüber hinauszugehen.
Bei Ihnen geht es ja sogar so weit, dass Ihre Arbeiten, und ich glaube nicht, dass das sehr vielen anderen Künstlern zurzeit passiert, eben kopiert werden von der Werbung, von den Medien, für ganz kommerzielle Zwecke zum Teil auch weiterverwendet werden. Ich denke zum Teil mit Ihrem Einverständnis, aber sehr oft wahrscheinlich eben gerade auch ohne. Hört da der Spaß für Sie nicht auf?
Naja, meistens ohne, muss ich sagen. Also ich bin da sehr strikt. Ich erlaube das selten und wenig, aber in unserer Gesellschaft ist es so, dass geistiges Eigentum irgendwie noch immer nichts gilt und nichts zählt und man kann es auch nicht irgendwie schützen durch Urheberrechte oder so weiter, sondern das ist fast wie Freiwild, wird fast wie Freiwild behandelt und wird auch immer verwendet, wird auf MTV, wenn man sich, man braucht sich ja nur die Pop-Videos anschauen oder die Musikvideos anschauen, dann sieht man also einfach irrsinnig viel Plagiate, wie viel da gestohlen wird. Von der Musikindustrie, die ihrerseits sehr wohl darauf bedacht ist, dass von ihnen nichts gestohlen wird, also die haben sich da abgesichert. Das ist irgendwie noch so ein unbedachter Raum, finde ich. Jetzt habe ich aber wieder die Frage verloren.
Tut mir leid. Ob der Spaß nicht aufhört anhand der vielen Plagiate, mit denen Sie sich ja auch rumschlagen müssen?
Es ist auf der einen Seite natürlich interessant und vollkommen überraschend, dass da irgendetwas getroffen ist, was plötzlich so viele anzieht und viele nachmachen wollen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch was unglaublich gefährlich ist, denn erinnern Sie sich mal dran an diesen Vogel von Brancusi, den er entworfen hat, diesen ganz schlanken, dünnen Vogel, und ich weiß nicht, wann er den gemacht hat. Der wurde in den 50er Jahren zu 100.000-fachen Kopien verwendet und dadurch ist das Original, hat das Original fast selbst gelitten. Also das kann schon passieren, dass dann so eine Übersättigung zurückschwappt auf den Künstler auch. Das ist die Gefahr. Ich weiß aber nicht, wie ich mich davor schützen kann. Ich kann sie ja nur letztendlich zur Kenntnis nehmen.
Im Ausstellungsflyer jetzt hier für St. Gallen, da fängt der kleine Text so an, sexy und trendy.
Also ich habe das jetzt gerade gelesen, ja. Der Text ist nicht von mir, der ist nicht von mir, nein.
Sexy und trendy, ich meine, das kann man auf alles beziehen, auf einen Turnschuh, auf ein Auto, auf was immer.
Ja, also das ist halt eine Sprache unserer Zeit auch und es ist heute, wenn man sich die Fernsehrealität anschaut, kommen diese beiden Attribute sehr häufig vor für Dinge, die Erfolg haben. Ob das gut ist oder nicht, bleibt zu hinterfragen.
Erwin Wurm bewegt sich bewusst auf den Feldern und Fundamenten der längst klassischen Conceptual Art, ohne aber deren selbstreflexiver Anämie zu verfallen.
Sie hatten ja vorhin gesagt, und ich musste mich da von der Ernsthaftigkeit Ihrer Antwort ehrlich gesagt erstmal ein bisschen erholen, dass Sie den Humor eben einsetzen, um anschließend ganz ernsthafte Themen zu besprechen. Was sind denn die wichtigen, die ernsthaften Themen, die Sie besprochen haben?
Na, zum Beispiel, also es gibt eine Serie von mir, die heißt Anleitungen zum politisch inkorrekt sein. Da sieht man all das, was einem selbst widerfährt und was man kennt und was einem als Europäer eher noch aufstößt. Die Amerikaner sind das schon gewohnter. Man darf einen Schwarzen nicht mehr Schwarzen nennen, sondern der heißt jetzt Afrikaner oder Afroamerikaner. In Wahrheit werden die aber noch immer so behandelt, wie man sie schon vor 100 Jahren behandelt hat. In Wahrheit wird Afrika noch immer ausgenommen, ausgeblutet und niedergemacht. Das, diese Doppelmoral, diese offensichtliche Doppelmoral, dass man zwar bei der Ansprache oder wenn man über das Problem spricht, quasi einen anderen Terminus verwenden muss, in Wahrheit ist aber die Realität schaut anders aus, weil die noch immer so niedergemacht werden. Und dieser Widerspruch, den finde ich einfach ekelerregend und unangenehm und furchtbar. Und das kommt in meiner Arbeit immer wieder vor. Also das taucht auf mit den Two Ways of Carrying a Bomb, also mit dieser Historie nach 9-11, nach dem September 2001.
Das ist jetzt ein Bild, das hier, also eine Fotografie, die in St. Gallen
auch zu sehen ist. Die ist zufällig da, genau. Ja, viele, viele Dinge immer, also es kommt öfter vor. Ne?
Die Terroristenserie, die hier auch gezeigt wird mit den Leuten, von denen man gar nichts mehr sieht, weil sie sich verschiedene Kleidungsstücke über den Kopf gezogen haben.
Genau, die Terrorist, das mit der Unterhose. Und ja, also diese Hysterie, die Einschränkung der Freiheit, die Einschränkung der Welt, auch der Gedankenfreiheit, finde ich. Ich glaube, es findet ein unglaublicher Gesinnungsdruck statt. International. Also man hat das Gefühl, dass wir heute an Freiheit verloren haben, im Gegensatz zu den 70er Jahren, wo ich empfinde, dass die Welt als frei, oder ich habe die Welt damals als freier empfunden. Also das ist, ich finde es beängstigend und erschreckend.
Haben Sie denn den Eindruck, dass Ihre Arbeiten so gelesen werden, dass was man da vorstößt bis zu diesen, ich sage jetzt mal ein bisschen moralisch, vielleicht tieferen Botschaften?
Naja, also das kommt wirklich darauf an, wie tief man sich einlassen will. Man kann an der Oberfläche bleiben, man kann aber auch tiefer eindringen. Es gibt die beiden Möglichkeiten. Und wenn man gute Artikel liest darüber, dann taucht das immer auf, auch bei Interviews taucht es auf. Also man hat die Möglichkeit, sehr wohl tiefer einzudringen.
Sie sind ein sehr bekannter, sehr erfolgreicher Künstler. Ich hatte es schon gesagt, um jemanden wie Sie ranken sich dann natürlich auch gewisse Legenden, davon ist man dann einfach nicht frei in diesem etwas gehypten Kunstmarkt, in dem wir uns im Moment befinden. Es gibt zum Beispiel diese Legende, die einem, wenn man den großen Katalog anschaut, der zu dieser Ausstellung erschien ist, gleich auf der ersten Seite mehr oder weniger begegnet. Da heißt es, Sie hätten sich eigentlich für Malerei interessiert als junger Mensch und seien eigentlich nur per Zufall Bildhauer geworden.
Ja, die Legende wird natürlich selber auch in die Welt gestreut oder gesetzt, weil ich wollte tatsächlich Malerei studieren. Und ich komme aus einer Familie, da war Kunst nicht existent, überhaupt nicht. Mein Vater war Kriminalbeamter. Meine Mutter Hausfrau, für ihn war es eher, wie ich ihm erklärt habe, ich würde kein Künstler werden, das war wie der Sohn erklärt, er wird kein Krimineller werden, also das war mit einem Bein schon im Kriminal und war so lange extrem schwierig. Na gut, dann hat es irgendwann geklappt und so weiter und dann wollte ich die Aufnahmeprüfung machen für Malerei und bin da nicht aufgenommen worden, sondern das war damals so, die haben mich in die Bildhauerei gesteckt und das war für mich wirklich ein Schock, weil ich wollte eigentlich nicht Bildhauerei, ich habe nie in Bildhauerei gedacht oder nicht dreidimensional. Das, was ich gesehen habe in den Schulbüchern, waren schrecklich langweilige Skulpturen aus dem 19. Jahrhundert, schwarz-weiß abgebildet oder irgendwelche Skulpturen aus den 30er Jahren. Das war alles schrecklich fad und uninteressant. So hat es begonnen. Aus diesem Schock und aus diesem Frust habe ich versucht, dann darüber nachzudenken, was kann das sein, Skulptur heute für mich, was kann das bedeuten? Das war einfach Selbsthilfe, ganz wichtig. Also das war, hätte ich das nicht gemacht, hätte ich wahrscheinlich aufgehört wieder nicht.
Heute heißt es ja von Ihnen, Sie hätten die Skulptur neu erfunden.
Nein, das ist ja Unsinn. Nein,
haben sie schon abgeklopft auf Ihre Tauglichkeit.
Na, ich habe eben aufgrund dieser Hinterfragung, was ist das eigentlich, aufgrund des Schreckens, der mich da gepackt hat, nicht? Jetzt soll ich auf einmal Skulpturen machen. Aufgrund des Schreckens habe ich angefangen zu fragen, wo bin ich eigentlich, was ist das, was umgibt mich da, wie schaut das alles so schrecklich langweilig aus? Oder gibt es auch Interessantes oder wie kann ich das anders machen? Weil man will ja auch, wenn man einen Beruf macht, also ich wollte immer auch Erfolg haben, ich wollte quasi immer auch. Ich wollte einfach, ich kann mich erinnern, damals in den 70er Jahren hat es geheißen, als Künstler, man kann eh nicht davon leben, von seiner eigenen Arbeit. Es sei denn, man ist Klinkenputzer bei Galerien oder wenn man in Galerien ausstellen will, dann muss man mit den Galeristen oder mit den Galeristinnen in irgendeiner Form eine Art Beziehung eingehen. Und das waren immer Drohungen, nicht? Das war immer schrecklich. Und dann habe ich später erst gemerkt, das ist ja eh nicht alles so, sondern ganz anders, als kolportiert wird. Ja. Aber aufgrund dieser Ängste und Vorsichten und das Findungsmanöver, das hat halt so stattgefunden, dass ich mich quasi hingesetzt habe und mal überfragen wollte, was das eigentlich ist, mit dem ich mich da jetzt beschäftigen muss.
Das ist jetzt hier keine, in dem Sinn, retrospektive Ausstellung, sie ist nicht chronologisch. Nein. Aber es gibt in dem Katalog, gibt es zum Beispiel Abbildungen von diesen frühen Staubskulpturen. Also Staub als Skulptur.
Ich habe damals parallel diese Kleiderskulpturen gemacht, wo die ja von der Abwesenheit des Menschen berichten. Also der ist nicht da, obwohl man ihn immer mitzieht, weil sie ein Kleidungsstück ist. Und dann habe ich geometrische Formen quasi auf Podeste gestellt. Die habe ich eingeschraubt eingestaubt und dann habe ich das wieder weggenommen, diesen Gegenstand, dann hat man den Abdruck gesehen eines Gegenstandes, also hat das erzählt von der Abwesenheit des Objektes. Auf der einen Seite war da die Abwesenheit des Menschen und auf der anderen Seite die Abwesenheit des Objektes.
Klassische, bedeutungsvolle Bildhauerei wird hier ganz manifest ad absurdum geführt. Zugleich aber ergibt sich eine sehr abgründige, humoristische Ebene. Denn Wurms bildhauerische Geste ist auch dazu da, den einfachsten Gepflogenheiten und Handlungen im Alltag gewissermaßen den Boden unter den Füßen wegzuziehen.
Von diesen Kleiderskulpturen sind einige jetzt hier in St. Gallen zu sehen. St. Gallen hat, glaube ich, eine ganze Serie von diesen Skulpturen erworben. Da ist jetzt eins da, eine Art Mantel, der so ganz, ganz satt über einen Sockel, einen rechteckigen Sockel gezogen ist, also wie eine Art zweite Haut bildet für diesen Sockel, auf dem normalerweise sonst ja die Skulpturen draufstehen. Jetzt ist das eben nicht so, sondern der Sockel selbst mit dieser zweiten Haut wird zur Skulptur. Da fühlt man sich als Mensch, wenn man das anschaut, ja auch so richtig eckig, so richtig so eingepasst.
Ja, mich hat es eben gereizt da, was ich dann später oft gemacht habe, zwei verschiedene Grunddisziplinen zueinander, quasi einander gegenüberzustellen, nämlich die anthropomorphen Formen des Menschen durch das Kleidungsstück vertreten und die geometrischen Formen, Grundformen eines Sockels, eines Podestes und so weiter. Und noch dazu kommt die Inhaltlichkeit des Podestes, das war ja immer Kunstträger quasi, das war da immer der Unterbau. Und diese Verbindung von diesen beiden Dingen, die haben immer etwas Drittes hervorgerufen, was nicht vorprogrammierbar oder vorhersehbar war, sondern das hat sich ergeben und das fand ich äußerst interessant.
Ganz groß hier im Treppenhaus hängt eine andere wichtige Arbeit von Ihnen, denke ich. Da geht es darum, dass ein Mensch einmal ganz normal, so dünn, so schlank wie er ist und einmal dann so quasi aufgeblasen zu sehen ist, nebeneinander. Die Arbeit heißt Jakob Dick. Genau, ist jetzt hier als große Leinwand installiert, gibt es aber, glaube ich, auch als Video. Kann man sagen, dass Sie Gewichtszu- und Abnahme eben auch als bildhauerischen Akt bezeichnen?
Genau, das war auch die Grundidee. Also wie ich mir überlegt habe, wie kann ich Bildhauerei für mich als Material oder als Vorgehensweise attraktiv gestalten, bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es interessant wäre, das mit dem Begriff der Alltäglichkeit zu verbinden oder der Welt, die uns umgibt. Und also habe ich begonnen, alle Themen oder viele Themen, die mich umgeben, zu hinterfragen, ob es da Möglichkeiten gibt, die von einem skulpturalen Gesichtspunkt zu lesen und zu interpretieren. Und das, und quasi was diese Dick- und Dünn-Arbeiten betrifft, ist der Ausgangspunkt, dass bildhauerische Arbeit ist immer Arbeit am Volumen, also Zu- oder Abnahme. Also ist auch körperliche Zu- und Abnahme bildhauerische Arbeit letztendlich.
Und das so ist das Hoffnung für alle, die mit Gewichtsproblemen kämpfen.
Es hat nichts mit den Weight Watchers zu tun und mit all diesen Dingen. Es ist primär mal gestanden, das Bedürfnis, Volumen zu erzeugen und Volumen wieder abzunehmen und das als solches oder wieder wegzunehmen und das als solches auszudeklarieren. Dass da dann zufällig zwei Menschen dahinter stehen, in dem Fall einer, und sich der Charakter bei dem einen deutlich vom anderen abhebt, das ist ein Phänomen, das dazugekommen ist, das aber äußerst interessant ist, weil es plötzlich einen soziologischen Aspekt hat. Weil wie wir wissen, in Amerika, es gibt Untersuchungen, dass die Schlanken, die als zukunftsorientiert gelesen werden und quasi, dass es auch Firmenpolitiken gibt, wo man quasi den Schlanken, den Dicken vorzieht, wo es eindeutig um Diskriminierung geht und all diese Dinge. Und das ist alles in diesem kleinen Thema quasi verpackt.
Und das mit den dicken Menschen und auch mit den dicken Dingen, das beschäftigt Sie ja seither immer weiter. Eine ganz neue Arbeit von Ihnen ist jetzt in St. Gallen auch zu sehen. Das sind so Steine, die ein bisschen aussehen, als ob sie wie Meteoriten vom Himmel gefallen wären. Und also sehr große, voluminöse Formen. Und die sind dann auch wieder so in einem Pullover. Also ein Pullover ist über sie drüber gezogen. Da wird das Material auch quasi bis an die Grenze der Belastbarkeit ja getestet.
Also das sind keine Steine, das sind Kartoffeln. Das sind tatsächlich gescannte Kartoffeln, Erdäpfeln sagt man auf Österreichisch, die dann groß gemacht wurden. Die Kartoffel hat mich immer schon fasziniert, nicht nur wegen ihrer Stärke, also wegen dem Inhalt, sondern weil sie quasi so eine Urform sind, so eine amorphe Urform, die in unglaublicher Variationsbreite vorkommt. Und das hat mich immer schon fasziniert, eben eine nicht definierte Form, die aber trotzdem so definiert ist. Das ist super und das wollte ich verwenden. Und durch diesen einfachen Trick, dass ich sie mit Kleidung, also bekleide, dass ich für sie was stricken lasse, hole ich sie zurück in das anthropomorphe Erlebnisfeld und plötzlich kommen da Dinge daher, also die, dann haben sie auch mit der Sprechblase zu tun, mit der Gedankenblase. Sie heißen ja Mind Bubbles und Bubble ist ja die Blase aus dem Comicstrip. Also die quasi Inhalt, da ist Inhalt oder kein Inhalt drin. Also plötzlich ist es sehr vielschichtig und der Interpretation ist Tür und Tor geöffnet und ja.
Es gibt dann ja dazwischen, also zeitlich dazwischen auch eben den Fat Car und das Fat House, also diese ganz alltäglichen Gegenstände oder auch Objekte des Begehrens, die dann eben völlig verfettet bei Ihnen zu Skulpturen werden. Hat das schon auch was, also ist es auch wieder so eine Art Kommentar zur Verfettung der Gesellschaft?
Naja, weniger zur Verfettung, aber als vielmehr als, ich habe nur zwei Objekte dick gemacht, darauf bestehe ich, das Auto und das Haus. Man wird ja dann immer eingeladen von den Galeristen und so weiter, mach jetzt weiter, das geht gut und mach jetzt das und jenes und Möbel und so weiter, habe ich nie gemacht, wollte ich nicht machen, sondern dezidiert das Auto und das Haus, weil das zwei quasi die Prestigeobjekte sind, mit denen wir unseren Wohlstand zeigen. Im Österreichischen gibt es den Ausdruck, das fette Auto, das ist das Auto der Bonzen. Und auch mit dem dicken Haus wird geprotzt und das dicke Haus ist sozusagen ein Besitzobjekt, mit dem wir Wohlstand zeigen, mit dem wir unsere Stärke zeigen. In der alten Gesellschaft war es ja anders, da waren die großen, reichen, mächtigen auch tatsächlich ein großer und mächtiger Körperfülle, da muss man sozusagen seine Macht auch zeigen, seinen Anspruch auch, seinen sozialen Anspruch zeigen durch körperliche Fülle. Und heute sind die führenden Schichten eher die Schlanken und die Trainierten und die Bewusstlebenden. Also das hat sich so umgebogen, ja.
Und das hat Sie interessiert?
Ja, genau, ja. Das habe ich vergessen zu sagen. Das hat mich interessiert.
Fat House ist vordergründig nur die groteske Aufblähung des Bautypus Einfamilienhaus, des kleinbürgerlichen Traums von My Home is My Castle. Pausbäckig und wohlgenährt, satt und selbstzufrieden, kann es aber zugleich als Personifizierung eines prototypischen Bewohners herhalten.
Das merkt man ja auch so, wenn man sich mit ihrer Arbeit beschäftigt. Das scheint sich so in Gruppen, in Beziehungen zu entwickeln, dieses Werk. Und dann macht man wieder der eine Strang so wie ein bisschen Pause und dann entwickelt sich der andere weiter. Also eine wichtige Gruppe sind Werke, die unter dem Titel One-Minute Sculptures sehr berühmt geworden sind. Da geben Sie als Künstler eigentlich nur noch Handlungsanweisungen vor, zum Teil schriftlich, zum Teil aber wohl auch mündlich. Und dann führen andere das für Sie aus und werden dann zum Teil fotografiert oder gefilmt, aber zum Teil auch gar nicht, sondern das ist dann im Museum für die Ausstellungsbesucherinnen und Besucher da als Plattform, um sich selbst eben auch als Ein-Minuten-Skulptur mal auszuprobieren. Wie sind Sie auf diese Idee gekommen, die künstlerische Arbeit oder die künstlerische Ausführung Ihrem Publikum zu überlassen?
Das ist eine längere Geschichte, ich versuche sie kurz zu machen. Ich habe schon in den frühen 80ern, wie ich mit den Kleidern gearbeitet habe, versucht, eine Skulptur zu machen, die man einen Pulli herzunehmen, den ich mit Hilfe von zwei Nägeln an die Wand hänge und den man nach der Ausstellung wieder runternehmen kann und anziehen. Das heißt, dass das Kunstwerk nur für eine bestimmte Dauer existiert hat. Das war in dem Fall ein Monat, also solange die Ausstellung war, oder zwei Monate. Und um das für den Galeristen überhaupt möglich zu machen, das aufzuhängen und dass ich nicht jedes Mal hinfahren musste, habe ich begonnen, Gebrauchsanweisungen zu zeichnen. Auch für die Sammler, wenn jemand sowas gekauft hat. Was selten vorkam, aber doch. Und das hat sich dann einfach so weiterentwickelt, so langsam. Nicht von diesen Arbeiten, die quasi ein Beginn und ein definiertes Ende hatten, hat es dann noch weitere gegeben. Die Staubarbeiten waren auch in gewisser Weise so, weil die waren aufgestreut und der Staub ist dann sehr schnell verschwunden. Dann mussten das Kuratoren oder Galeristen wieder nachmachen. Und dann irgendwann bin ich eben so weit gekommen, dass ich mir überlegt habe, all diese Materialien, die mich umgeben, sind sozusagen mögliches Material, um damit Kunst zu machen. Und dann hat sich das irgendwann ergeben mit diesen One Minutes. Das Wort ist später dazugekommen. Ich wollte dann so einen Begriff definieren, der quasi wie als Schlagwort funktioniert auch, also wie so ein Markenzeichen, ja. Ist ja nicht immer eine Minute, das kann ja 10 Sekunden sein oder 2 Minuten, das ist ja nur ein Synonym für kurz. Und ja, so hat sich das ergeben. Also das ist nicht etwas, was man setzt sich hin und denkt nach und dann fällt einem das ein, sondern es hat sich so langsam ergeben. Das quasi, die Resultatfindung hat relativ lange gedauert, mehrere Jahre, bis ich dann zu dem gekommen bin.
So konkretisierten sich die bahnbrechenden One-Minute-Sculptures, die sich tendenziell überall und durch jeden realisieren ließen und quasi die Zumutungen skulpturalen Denkens mittels alltäglicher Utensilien, prekärer Posen und unaufwendiger Schauplätze vor Augen führten.
Und gleichzeitig muss ich aber auch sagen, alle meine Arbeit, ich habe eine relativ breite Basis. Ich mache Videos und Zeichnungen und Skulptur und Textarbeiten und so weiter. Und ich versuche immer, je nachdem, die einzelnen Stränge zu entwickeln oder dann wieder sein zu lassen. Und für mich ist einer der wichtigsten Momente in meiner Arbeit, dass mich die Arbeit selbst quasi interessiert und für mich spannend ist. Und sobald Langeweile eintritt, merke ich, es wird schlaff und es wird schlapp und ich höre damit wieder auf.
Es gibt jetzt in St. Gallen eine Serie zu sehen, die haben Sie in Cahors in Frankreich gemacht. Und da gibt es das Foto von einem, offensichtlich einem Bankangestellten oder sogar einem Bankdirektor. Und der hat sich zwei Spargelstangen, jede in ein Nasenloch gesteckt und steht jetzt so da.
Ganz stolz steht er da.
Ja, wie haben Sie diesen Mann dazu gekriegt, dass er das macht?
Meine erste Arbeit mit diesen One Minutes war, dass ich in Bremen eine Ausstellung hatte und da mit dem eingeladen wurde vom Kunstverein damals, die zu machen, hatte keinen Transport und habe dann mit dem Direktor von dem Kunstverein und Mitarbeitern und den Materialien diese Arbeiten gemacht, zuerst mit mir ausprobiert. Dann habe ich begonnen, Inserate, also wenn Institutionen oder irgendwelche Ausstellungshäuser angefragt haben, Inserate zu machen in dem jeweiligen Ort. Und das war eben in Cahors in Südfrankreich. Dem Inserat geschaltet in der Tageszeitung. Ein Künstler kommt in die Stadt, der macht das und das und der sucht freiwillige Modelle. Und dann haben sich viele Leute gemeldet, 30, 40. Und da war der dabei zum Beispiel. Also das heißt, die Leute sind auf mich zugekommen, die wollten etwas von mir und das war auch schon seine Idee. Ich war da quasi nur das ausführende Instrument. Er wollte mit dem Spargel fotografiert werden vor seiner Bank, das war ein Filialleiter und hinter ihm ist die Belegschaft gestanden oder ihm gegenüber, das sieht man nicht im Bild. Ja, also und da ist etwas dazugekommen, was ich wahnsinnig interessant fand. Dieses psychologisierende Moment, das, was quasi die Modelle von mir eigentlich wollen. Ich will ja was von ihnen, klar, aber sie wollten auch was von mir. Und da sind sehr enorm interessante Dinge entstanden, die immer entweder was mit dem Modell oder mit der Umgebung oder mit dem Umfeld zu tun haben, aus dem das Modell kommt.
Also denkt man ja immer, dass Kunst und Alltagsleben doch irgendwie so getrennte Sachen sind, aber da haben Sie ein wahnsinniges Potenzial auch freigelegt, dass jemand sich, wie Sie jetzt sagen, von sich aus sogar so präsentieren will.
Ja, am Anfang war es für mich spannend, weil da war viel schwierig und da hat es Widerstand gegeben, da musste ich also die Leute überzeugen und manche sind von selbst gekommen. Dann irgendwann nach ein paar Jahren wurde es super unspannend, weil plötzlich war die Akzeptanz enorm, plötzlich haben es die Leute interessant und witzig gefunden und damit war es aber schon verpufft eigentlich für mich.
Wenn man jetzt auf diese 25 Jahre bildhauerische Arbeit von Ihnen zurückschaut, also ganz 25 Jahre bekommt man hier nicht präsentiert, ist es ein bisschen weniger, aber im Katalog kann man das doch so erahnen. Würden Sie denn sagen, dass Sie so ein bisschen an der Entzauberung dieser Kunstsphäre gearbeitet haben?
Keine Ahnung, also ich hoffe nicht. Für mich birgt es Zauber genug und Freude genug und Erfüllung, täglich quasi mich dem wieder zu widmen und mich zu messen mit den Produkten, die schon entstanden sind in der Skulptur. Und ich finde nicht, dass da was entzaubert ist, ganz im Gegenteil.
Und auch nicht, dass da was entzaubert werden sollte?
Nein, es geht ja auch nicht. Ich meine, es gibt ja eh nichts zu entzaubern. Ich spiele ja mit offenen Karten. Ich habe immer gesagt, der Staub ist nie wirklich gefallen, der ist gestreut. Oder all die Dinge, die halt der Josef Beuys zum Beispiel ist auch nicht mit dem Kojoten wirklich eine Woche lang in dem Käfig gesessen, sondern der ist am Abend ins Hotel gefahren. Es geht auch nicht darum, es geht um die Vorstellung, um die Vorstellungswelten, um das, was bei uns im Kopf stattfindet. Das, glaube ich, ist das Interessante.
Erwin Wurm war das. Die Ausstellung im Kunstmuseum St. Gallen zeigt ausgewählte Werke von Erwin Wurm aus den letzten 20 Jahren und dies noch bis zum 12. Mai. Ein Künstlerbuch mit vielen Werkabbildungen und verschiedenen Aufsätzen, aus denen in dieser Sendung zitiert wurde, ist im Verlag Hatje Kanz erschienen. So viel von Reflexe für heute.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.